040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Es begrüßen euch und Sie, je nachdem, wie man es gern am liebsten hat. Das bist du jetzt dran, Matthias. Du musst jetzt sagen, der Matthias Iggen.
Ach so, ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Das stand nicht im Skript. Ja, Matthias Iggen, moin.
Moin. Und mein Name ist Lars Heider. Eine interessante Woche in Hamburg geht zu Ende. Wir haben eine wirklich große Zahl an Themen, über die wir sprechen wollen, Matthias. Und es gibt, glaube ich, auch viele kontroverse Themen, die dabei sind.
Ich gehe davon aus, sonst wäre es ja langweilig.
Ich lege mal los mit der Tagesordnung. Punkt 1, überraschend schnell auf Platz 1 gekrabbelt. Zumindest das aus meiner Sicht aktuellste, interessanteste Thema. Der HSV hat einen neuen Sportvorstand gefunden, einen Nachfolger für Stefan Kunze. Und es ist eine Frau, die zweite Frau in der Geschichte des HSV im Vorstand. Über die sprechen wir gleich. Sie kommt, und das ist schon mal ein gutes Signal, finde ich, vom FC Bayern München. Das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2, da musst du so ein bisschen was erzählen. Flüchtlinge, die Situation Flüchtlinge in Hamburg und was die Stadt dafür ausgibt. Da hast du recherchiert. Da bin ich gespannt, ja, wie die Lage gerade ist. Man hat ja den Eindruck, dass das eines der wenigen Dinge, das in die richtige Richtung geht. Also was der Zuzug von Flüchtlingen in Deutschland angeht. Etwas, was die Bundesregierung versprochen hat, dass sich darum kümmert und was wohl gelungen ist. Dann geht es natürlich Thema Nummer 3, einmal mehr um Olympia. Da ist uns etwas gelungen, was man nicht für möglich gehalten hätte. Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, wollte sich eigentlich gar nicht zu Olympia äußern. Ich weiß, dass sie sowohl von den Olympia-Befürwortern als auch von No Olympia angesprochen wurde, ob sie sich nicht auf der einen oder anderen Seite positionieren könnte. Das hat sie nicht getan, hat es dann aber nachgeholt, und da freuen wir uns im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt, was wiederum natürlich wieder für viel Diskussion in der Stadt gesorgt hat. Und ich glaube, du hast dann auch noch eine Diskussion mit dem Kultursenator zu dem Thema. Sprechen wir gleich. Thema Nummer 3. Thema Nummer 4, da geht es um das Udo-Versum. Udo Lindenberg wird ja bald 80 Jahre alt, und in dieser Woche ist das Udo-Versum eröffnet worden. Eine Ausstellung im Stilwerk. Ich sag mal, was einen da erwartet. Thema Nummer 5, das wird eine interessante Verbindung, aber wir müssen auch einmal über den Wahl sprechen.
Der Wahl.
Ja, über den Wahl und was da eigentlich passiert ist. Und ich würde das gern zusammenbringen, das klingt jetzt komisch, aber ich werde es nachher erklären, mit einem Kollegen, dem lieben Kollegen Stefan Steinlein, der in Kiew war, um dort letztendlich die Spenden von Hamburgern und Hamburgern, von Abendblattlesern abzugeben bei einem Waisenhaus, und dessen Schilderung der Dinge, die er in Kiew erlebte und die er dann auch bei der Rückkehr in Deutschland erlebte, mich beeindruckt haben. Darüber sprechen wir auch. Und ganz am Ende geht es dann noch um den Tag des Lokaljournalismus in der kommenden Woche. Legen wir los. Thema Nummer 1, der HSV. Wir erinnern uns, Stefan Kunz musste den Verein verlassen Ende des Jahres. Der HSV hat dann einen Headhunter beauftragt für gar nicht so wenig Geld und hat gesagt, wir lassen uns Zeit bei der Suche nach einem Nachfolger von Stefan Kunz. Und ich habe zwischendurch, hätte ich fast darauf gewettet, dass sie vielleicht gar keinen holen, sondern es bei der Kombination Erik Huber, im Moment Vorstand, und Klaus Costa belassen. Es ist aber nicht so. Also es wird Kathleen Krüger, die man...
Kannte sie sicher, oder? Als großer Bayern-Fan?
Naja, ich kannte sie tatsächlich, weil ich erinnerte mich an die Teammanagerin beim FC Bayern unter Pep Guardiola. Da gab es eine Teammanagerin, und das war diese Kathleen Krüger. Und ich habe natürlich jetzt so ein bisschen mit unseren Kollegen aus dem Sport gesprochen. Und Kathleen Krüger stand beim FC Bayern kurz davor, Direktorin Profifußball zu werden. Also offensichtlich hat man beim FC Bayern, ne, da muss man ja, also viel mehr geht gar nicht, viel von ihr gehalten. Und ich glaube, es ist ein ziemlicher Coup, dass diese Frau jetzt zum HSV kommt. Für dich überraschend?
Ja, schon überraschend. Also ich hatte die natürlich nicht auf der Uhr. Man muss auch ganz ehrlich sagen, sie war natürlich dem Bayern-Fan bekannt, aber ansonsten schon ziemlich unter dem Radar. Aber das ist, wie ich finde, ein mutiger Schritt. ob am Ende er aufgehen wird, das können wir erst wahrscheinlich in einem Jahr sagen, denn das zweite Jahr in der Bundesliga, das kann ich dir als St. Pauli-Fan leidvoll klagen, ist das schwierigere Jahr. Und da muss der HSV halt nachweisen, dass er wirklich inzwischen in der Bundesliga angekommen ist. Und da wird sie natürlich eine zentrale Rolle übernehmen.
Und das ist interessant. Wir haben mal recherchiert und versucht herauszufinden, warum ist die Entscheidung auf sie gefallen? Was hat der HSV tatsächlich gesucht? Es hieß immer, es gäbe 5 wichtige Ziele, sportliche Erfolge, gute Transfers, Nachwuchsförderung, Compliance. Da sind jetzt nur 4, wenn ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, sind doch 5. Und da habe ich aber nochmal nachgefragt und nachgehorcht. Und warum hat man sich für sie entschieden? Man hat beim HSV im Aufsichtsrat ein Vakuum in der strategischen Exzellenz ausgemacht. Und man hat sich, ärgert sich darüber, aber möchte, dass die Talentförderung, in die der HSV jedes Jahr 8 Millionen Euro investiert, dass die wirtschaftlich wird. Also, dass man Talente fördert, dass die dann entweder in die erste Liga, in die Bundesligamannschaft kommen und man dafür nicht viel Ablösesumme bezahlen muss, oder dass man diese Talente weiterverkaufen kann und damit Geld verdient. Und da, also die beiden Punkte, strategische Entwicklung, Talentförderung, da ist natürlich dann Bayern das Vorbild und da hat man geguckt und hat gesagt, Moment, bei Bayern, wer hat das denn bei Bayern bisher vor allem gemacht und ist auf Frau Krüger gekommen? Es ging nicht darum, und das ist interessant, einen Vorstand zu finden, der sich jetzt sehr stark in den ganzen Transferbereich einmischt.
Nee, das wäre auch schwierig, weil da hat sie wahrscheinlich nicht den Stallgeruch, den man wirklich braucht. Das ist ja wirklich ein Inner-Circle-Geschäft, das ganz stark von Beziehungen lebt. Und ich weiß nicht, ob sie da quasi schon zu diesem Inner-Circle gehört. Aber strategisch ist das, glaube ich, die richtige Variante. Und anders als unsere Hamburger Clubs, wobei der HSV da noch besser dasteht als St. Pauli, zeigt ja der FC Bayern immer wieder, dass sie es schaffen. Es ist natürlich auch einfacher, wenn man quasi als Champions League Dauergast das Geld hat, aber sie zeigen es, dass man wirklich mit einer vernünftigen Nachwuchsarbeit tolle Leute nach oben bringt. Jüngstes Beispiel ist jetzt ja wiederum der Lennart Kahl, ne? Mhm. Der eine wahnsinnige Saison gespielt hat. Und da sieht man schon, wow, sowas hätte der HSV auch gerne und St. Pauli natürlich auch.
Und da muss man ja auch sagen, also wenn man die Chance hat, jemanden, der so lange beim FC Bayern gearbeitet hat, der all diese Dinge, die da richtig machen, miterlebt hat, nach Hamburg zu holen und dann noch das große Glück, muss man sagen, dass sie sagt, wisst ihr was, irgendwie, ich sollte jetzt hier Direktorin Profifußball werden, ja. Also ich habe den Max Eberl zwar noch vor mir, aber ich bin jetzt irgendwie ganz oben in der Hierarchie des FC Bayern München angekommen. Und die dann sagt, nee, ich gehe zum HSV, also gefühlt, auch wenn sie in derselben Liga spielen, 2 Ligen tiefer, ist es toll. Was sie übrigens auch noch überzeugt. Das ist
natürlich schon von der Reputation und vom Job und wahrscheinlich auch vom Gehalt eine Nummer drüber. Was ich halt spannend finde, ist, sie ist halt so eine richtige Bayerin. Ne? Sie ist so ein bayerisches Gewächs, war jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte immer in München und wagt jetzt den Schritt in den hohen Norden. Also das ist auf jeden Fall eine große Veränderung.
Das
also
stimmt.
Sie hat die, soweit ich das zurückverfolgen kann, wirklich ihre ganze Zeit in München verbracht und wagt jetzt den Schritt in den Norden.
Aber es hilft natürlich, wenn du beim FC Bayern warst, wenn du das also miterlebt hast, wenn du an der Seite von Pep Guardiola gearbeitet hast und jetzt an der Seite von Kompany, wenn du miterlebt hast, Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League. Das sind ja alles, soll ich sagen, Fähigkeiten, Erfahrungen, die beim HSV niemand hat. Überzeugt hat offensichtlich den Aufsichtsrat und die Headhunter auch etwas, was uns gegenüber in den Gesprächen als natürliche Autorität bezeichnet wurde. Das ist natürlich auch stark und ich kann mir vorstellen, dass diese Autorität natürlich auch daher kommt, dass sie sich so lange beim FC Bayern gehalten hat, diesen Weg gemacht hat, sich da durchgesetzt hat. Auch muss man sagen, in einem Club, wo man denkt, das ist noch so eine klassische mit Hoeneß und Rummenigge an der Spitze, so eine klassische Männergeschichte.
Aber Hoeneß hatte sie ja damals auch zum FC Bayern geholt. Ne?
Genau.
Willst du nicht mit Nährlinger als Assistentin in den Sportvorstand gehen? Und das ist natürlich schon auf jeden Fall auch eine Frau, auf die Hoeneß wohl hohe Stücke hält.
Ja, und es ist wohl so, das hört man auch, der FC Bayern erlässt sie gehen. Ein Vorteil, sie hat einen unbefristeten Vertrag, das heißt, es gibt keine Ablösesumme, die der HSV zahlen muss. Und er lässt sie wohl gehen, aber er lässt sie sehr ungern gehen. Ich finde, das ist eine ist eine Entscheidung, die wirklich, also mit der keiner gerechnet hat. Viele haben ja mit Sebastian Kehl und so. Aber ich finde, das ist wirklich eine, die strategisch gesehen dem HSV hoffentlich neue Möglichkeiten eröffnet und damit Haken hinter Thema Nummer 1. Thema Nummer 2, da wirst du jetzt einen hohen Redeanteil haben. Du hast diese Woche recherchiert und auch einiges geschrieben zur Situation der Flüchtlinge und der, was das Hamburg für Hamburg finanziell bedeutet. Aber das kannst du besser erzählen als ich.
Ja, genau. Es gab eine kleine Anfrage der AfD. Da sind ja manche Kollegen immer sehr, sehr zurückhaltend. Kann ich auch nachvollziehen. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass die Themen nicht spannend sind. Und da ging es um ein Thema, was du als regelmäßiger Lanz-Zuschauer schon mal gehört haben dürftest. Als Andreas Dressel bei Markus Lanz in der ZDF-Talkshow war, hat der Talkmaster ihn ja nach den hohen Flüchtlingsunterbringungskosten in Hotels gefragt. Und danach passierte das, was natürlich nachvollziehbar ist. Da stürzten sich einige in sozialen Medien drauf und es wurde richtig diskutiert. Jetzt gibt's Zahlen. Und ich habe jetzt nicht nur die Zahlen, sondern auch ein bisschen die Zusammenhänge mir mal genau angeschaut. Und das ist, ja, auf der einen Seite kann man der Stadt in meinen Augen da gar keinen großen Vorwurf machen und Skandal, Skandal rufen, denn was soll sie tun? Sie musste ja auch alleine nach SOG, also nach Gesetzeslage, diese Menschen, die da 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine geflohen sind, eine Zuflucht geben und Obdachlosigkeit vermeiden. Und was macht man dann, wenn plötzlich ganz viele Menschen kommen? Man guckt, wo kriegt man die unter? Und da kamen dann Hotel, Hostels und Pensionen ins Spiel. Aber das, und das zeigt jetzt diese Anfrage, ist halt extrem teuer. Wir haben im Jahr 2022 schon 68 Millionen nur als Stadt Hamburg bezahlt. 2023 170, 2024 190 und jetzt 2025 fast 164 Millionen. Das ist natürlich, muss man sagen, wenn man das kumuliert in diesen 4 Jahren, bist du dann bei insgesamt 600 Millionen Euro. Und das ist eine Zahl, da sind sich auch alle einig. Da muss man irgendwie nicht mit der AfD gemeinsame Sache machen. Diese Zahlen sind zu hoch, die müssen zurückgeführt werden. Und da hilft es natürlich, dass an der anderen Seite derzeit ein bisschen Entspannung kommt, wo Druck vom Kessel genommen wird. Das ist bei der Flüchtlingszuwanderung. Das ist ja einer der wenigen Bereiche, wo man sagen muss, da hat die Große Koalition noch eigentlich am ersten Tag gehandelt, hat Grenzkontrollen eingeführt, weist auch Menschen zurück. Das führt gar nicht unbedingt jetzt direkt dazu, dass die Leute nicht mehr kommen, aber es führt insgesamt dazu, dass Deutschland als Zufluchtsland unattraktiver ist. Man muss ja wissen, es gibt immer zwei große Gründe für Migrationsbewegungen. Das eine sind die sogenannten Push-Effekte, das heißt das, was die Menschen aus ihrer Heimat vertreibt, aber auch eben Pull-Effekte, das heißt, was zieht die Menschen an? Und Deutschland hat natürlich spätestens seit 2015 einiges dafür getan, um als hochattraktiv für Flüchtlinge zu gelten. Und da ist es menschlich zu sagen, gut, dann gehe ich dahin, wo ich besonders gut empfangen werde, wo der Arbeitsmarkt damals noch gut lief und wo es besonders viel Geld gibt.
Interessant ist, wenn du sagst, dass das große Ziel natürlich ist, die Unterbringungskosten in Hotels zu reduzieren. Das heißt aber, perspektivisch kann man jetzt erstmal nicht damit rechnen, dass Flüchtlingsunterkünfte geschlossen werden, sondern zunächst werden die Hotels...
Zunächst werden die Hotels geschlossen, genau. Das haben wir auch schon gesehen. Es gibt ja ein ganz bekanntes Hotel an den Elbbrücken. Dieser Turm, den wahrscheinlich jeder kennt, das Hotel Hamburg International. Das ist halt ein 4-Sterne-Haus und das ist natürlich auf, wenn du es recht betrachtest, gerade wenn wir vom Sparen reden, keinem mehr zu vermitteln, dass du das irgendwie quasi langfristig anmietest für Flüchtlinge, denn auch das kam in der Anfrage raus. Das sind halt Kosten von 82 Euro pro Tag und Nase. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, holla die Waldfee, das ist wirklich relativ viel Geld, ne? Was die Stadt bezahlt.
Und ich frage
also, wenn du den Tagessatz Beherbergung und Verpflegung zusammenführst, wir hatten ja auch mal Uli Gastorf, war ja auch mal unser Reporter in dem Hotel und hat quasi einen Tag da mitgelebt, auch gesagt, das ist nicht doll hier, aber es ist am Ende halt schon noch ein Hotel, ne, wo ein Frühstück gereicht wird. Und da kann man auch sagen, auch, wie ich finde, wirklich ein Ärgernis, was Hamburg dann abgeschafft hat. Lange Zeit war es so, dass man die Sätze, die Ukraine-Flüchtlinge bekam, anders als Asylbewerber, da konnte man die Vollverpflegung, die man in diesen Hotels hatte, nicht drauf anrechnen. Das heißt, die haben Vollverpflegung bekommen und trotzdem das ganze Bürgergeld ausgezahlt. Mhm. Da muss man natürlich sagen, schafft man auch wirklich Anreize, nach Hamburg oder zumindest nach Deutschland zu kommen. Und diese Anreize gehören einfach abgestellt.
Was ich mich immer frage, ist, welches Interesse haben eigentlich Hotels langfristig daran, so Flüchtlinge unterzubringen und sozusagen dann für eine Zeit lang ja nicht buchbar zu sein. Ne? Ich habe das jetzt mit mehreren, ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der so eine Ferienwohnung hatte und eigentlich dachte, ich habe das große Glück gehabt, der konnte diese Ferienwohnung an eine Firma für ein Jahr oder zwei Jahre vermieten. Und dachte, wow, habe ich zwei Jahre Vollauslastung. Was passierte aber, als die zwei Jahre vorbei waren, waren seine ganzen Stammgäste und all die Leute, die sich dafür interessiert haben, da zu wohnen, die haben ihn gar nicht mehr gar nicht mehr angeschrieben, gar nicht mehr versucht, da zu buchen. Und er muss jetzt verzweifelt versuchen, wieder Menschen auf seine Ferienwohnung aufmerksam zu machen. Will sagen, wenn du dich als Hotel für ein paar Jahre aus dem normalen Tourismusgeschäft rausnimmst, läufst du doch Gefahr, dass du dann auch gar nicht so schnell wieder reinkommst.
Das stimmt, aber das hängt ja auch mal ein bisschen davon ab, was du für ein Hotel bist, also an wen du dich wendest. Und wenn du das halt berechnest, 82 Euro, 100% Auslastung, besser planen kannst du es gar nicht. Du kannst ja die ganze quasi Organisation, wer kommt wann, erstmal beenden und kannst alles auf den Unterhalt dieses Hotels setzen. Und wenn du eh vielleicht bezweckt hast, im kommenden Jahr oder in zwei Jahren zu sanieren, dann musst du eh schließen. Dann sagst du, ja, nehme ich mich mal eben kurz vom Markt. Andere haben es ja auch so gemacht, die haben nur einen Teil ihrer Zimmer vermietet und für Stammgäste weiteren Zimmer angeboten, damit genau das, was du sagst, nicht passiert.
Hochinteressant, 600 Millionen seit 2022, sagst du, ja. eine irre Zahl. Also,
wie ich, muss man ganz klar sagen, überleg, wir haben jetzt in großer Aufregung, wie ich finde auch zu Recht, über die 12 Milliarden Bürgergeld gesprochen, die also über die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden und wir reden hier jährlich über 160 Millionen Euro nur in Hamburg. Mhm. Dann merkt man schon, dass das auch ein Bereich ist, ja, den man politisch wahrscheinlich ungern anfassen will, aber wir als Journalisten haben schon die Aufgabe, auch den Finger in die Wunde zu legen und deshalb nochmal, die Kosten müssen runter.
Haken hinter Thema Nummer 2, Thema Nummer 3 wird jetzt viel leichter. Am Mittwochabend war ich im Stilwerk nach langer Zeit, mal wieder, das heißt langer Zeit, ich bin da öfter mal, gibt ja schöne Läden da, schöne Möbelgeschäfte. Und es war so ein bisschen eine Reise wie in die Vergangenheit, was daran liegt, dass dort eine Ausstellung ist mit Bildern von Udo Lindenberg, Fotos von Udo Lindenberg, so ein bisschen seine Geschichte, vor allem als Maler, aber auch als Musiker erzählt wird und dann die Ausstellung Eröffnung war und anlässlich seines 80. Geburtstag, der allerdings erst am 17. Mai ist. Und das war so interessant, weil es kam so ganz viel, ich will nicht sagen, also ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber so altes Hamburg. Also ich stand dann da vorne am Eingang und plötzlich.
Naja, Udo ist ja auch altes Hamburg.
Genau, aber es war so ein bisschen. Also
altes Gronau, ja.
So Leute, die man auch schon, also Menschen, die man lange nicht gesehen hat. Kalle Schwensen zum Beispiel war da. Eddie Kante, der ehemalige Bodyguard von Udo Lindenberg, lange nicht gesehen. Natürlich seine Mitmusiker aus dem Panikorchester. Dann kamen Leute wie Otto Waalkes. Es war hochinteressant. Ich traf Kai Diekmann, den ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, der sagte, ich muss mich erstmal wieder eingrooven, sozusagen in das Hamburg der 80er oder 90er Jahre. Also schon irgendwie ganz anrührend einerseits. Andererseits natürlich, dass man merkt, da wird so eine ganze Generation, wird halt wirklich alt, auch wenn Udo nochmal erklärt hat und versprochen hat, dass er auf jeden Fall 100 wird. Und da einen Auftritt hingelegt hat, hat 4 Lieder gesungen, nur begleitet am Keyboard. Wirklich, da denkt man sich, krass, der ist wirklich 80. Erstaunlich. Ja, und die Ausstellung ist sicherlich etwas für alle, die sich für Udo interessieren. Ich gehöre ja dazu. Man bin da gern durchgegangen. Und es schließt halt ab, diese Udo-Festspiele. Es gibt ja eine Udo-Dokumentation, es gibt 2 neue Udo-Alben, die Panic City wird neu gemacht.
Du hast schon reingehört, oder?
Ich habe ich finde das Album wirklich, da waren auch ein paar Sänger dabei, die diese Tributlieder für Udo gesungen haben. Ich habe einen vom Bosshaus gesehen, das war Stefanie Heinzmann da, Max Giesinger mit gebrochener Hand. Und ich liebe, wie Stefanie Heinzmann durch die schweren Zeiten singt, ein wunderbares Lied. Also insgesamt wird uns Udo jetzt in den nächsten Wochen und Monaten begleiten. Wir werden ja auch mit dem Abendblatt ein eigenes Magazin zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg herausgeben. Das kommt demnächst. Und wenn man sich für Udo interessiert, dann wird man an dem Udoversum nicht vorbeikommen.
Aber es ist schon faszinierend, oder? Wenn du 20 Jahre zurückrechnest, Udos 60. Ich glaube, den hat kaum einer wahrgenommen. Da hat man, glaube ich, wirklich die doppelte Wirkung. Einerseits dieses ja wirklich fabulöse Comeback, was er hingelegt hat mit Stark wie 2, mit seiner Musik, aber auch einfach die Gnade, wenn man alt wird, wird man auch immer interessanter. Und das, finde ich, kommt bei ihm halt auch deutlich zum Tragen, weil er einfach viel zu erzählen hat, weil er auch für, ja, für Popgeschichte oder Rockgeschichte in Deutschland steht für 5 Jahrzehnte. Und so viele gibt es davon gar nicht mehr.
So ist es. Es war interessant zu sehen, wie dann eben solche Leute wie Stefanie Heinzmann oder Max Giesinger dann da stehen und denen irgendwie so anhimmeln, ist zu viel gesagt, aber so anstrahlen. Und es ist so ein bisschen so, als wie ich stelle mir das so vor, wenn Elvis noch leben würde. Da ist irgendwie einer, den gibt's wirklich noch. Also da ist so eine Legende, die gibt's noch und der singt noch. Also und es geht ihm, das muss man sagen, er ist topfit und es geht ihm sehr gut. Also mit 80 so zu sein, das ist schon stark. Anderes Thema, das alles sprechen, Thema Nummer 4, Olympia. Vergangenes Wochenende war ja Marathon und ich hörte dann, dass Luisa Neubauer den Halbmarathon mitläuft und habe dann mit
auch
ihr...
Auch einer sehr guten Zeit, ich habe gestaunt.
1,48, ist das eine gute Zeit für?
Das ist eine gute Zeit, habe ich nie geschafft, als ich das noch
kenne. Okay, ja, stark.
Dann muss es doch gut sein, oder?
Sie ist ja jünger auch als du. Und
ja,
dann
ich
haben...
war ja auch mal jünger, du wirst es nicht glauben, aber...
Und dann haben wir uns getroffen zu einem Gespräch und das fand ich interessant. Ich habe erst gedacht, ah, die sagt bestimmt nichts zu Olympia, weil Olympia, Fridays for Future, ein schwieriges Thema. Und dann hat sie aber tatsächlich gesagt, als ihr auch bewusst wurde, Moment mal, es geht ja jetzt nicht darum, wer sich für Deutschland bewirbt, um dann irgendwie vielleicht noch im internationalen Wettbewerb es nicht zu schaffen, sondern es geht ja darum, dass der deutsche Kandidat eigentlich eine 99,9%ige Chance hat, tatsächlich Olympiastadt zu werden. Und dann hat sie gesagt, also wenn das so ist, dann sollte es doch bitte Hamburg werden. Und auf keinen Fall sollte Olympia an Markus Söder gehen. Dieses Zitat hat natürlich wieder für viel Aufsehen gesorgt. Es hilft aber, glaube ich, der Hamburger Bewerbung. Ich traf bei Udo Lindenberg auch Carsten Broster, den Kultursenator, der dann sagte, ach, ich habe ja gesehen, jetzt hat sich auch Luisa Neubauer schon für Olympia in Hamburg ausgesprochen. Das gibt vielleicht ja nochmal einen neuen Schub. Weiß ich nicht.
Ich glaube, zumindest für viele jüngere Leute ist das interessant, weil sie ist ja doch eine, die jetzt nicht, nicht immer auf der Seite des Ja, sondern gerne auch auf der Seite des Nein steht. Und da sagt sie jetzt mal deutlich, also wenn schon, dann bei uns. Und das ist ja auch, wie ich finde, ein absolut konsequenter Gedanke, denn die Spiele finden ja statt. Wenn Hamburg sagt, wir machen das nicht, dann fällt es nicht aus, dann geht's anderswohin. Und wenn etwas sowieso stattfindet, und Klimabilanzen muss man immer weltweit sehen, sollte man sie da machen, wo man vielleicht auf Nachhaltigkeit besonders großen Wert legt. Und das ist ja die Hamburger Bewerbung. Und von daher ist es klimapolitisch eigentlich für jeden Klimaschützer, klar, die Spiele müssen nach Hamburg.
Also offensichtlich und die oberste Klimaschützerin, gerade noch von Barack Obama gelobt und geadelt. Ich habe nochmal geguckt, über 800.000 Follower hat Luisa Neubauer allein bei Instagram. Also wirklich eine Stimme. Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen, die solchen Einfluss, solche Macht in Deutschland haben. Wie viele Menschen gibt es überhaupt? Das ist schon erstaunlich. Und wenn die das sagt, hilft es vielleicht der Hamburger Bewerbung? Carsten Broster, der Senator, sagte, er ist mit dir irgendwie verabredet zu einer Diskussion. Ist
ja, aber wir treffen uns noch. Also noch kann ich nicht so viel verraten, weil wir uns noch nicht getroffen haben. Aber uns ging es eigentlich um zweierlei, was uns beide schon länger umtreibt, ist ja die Frage, warum eigentlich alles das, was mit Morgen, mit Aufbruch verbunden ist, von so vielen so kritisch gesehen wird. Und er zitiert ja immer gerne Ernst Bloch, der so schön gesagt hat, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Und ich glaube, da liegt einiges Wahres dran und ich freue mich auf das Gespräch und da kann ich nur jedem Leser von abendblatt.de und dem Hamburger Abendblatt raten, guckt mal die nächsten Tage in die Zeitung, was Ernst Bloch und Carsten Broster zu sagen haben.
Ja, ich merke das auch immer jetzt in Gesprächen mit Politikern und Politikern, die sagen, man kann jetzt sagen, lass uns das nicht machen in Hamburg, aber da muss man nicht immer behaupten, dass man eine Weltstadt sei. Da muss man auch nicht immer behaupten, dass man die schönste Stadt der Welt sei. Dann sagt man halt, wir sind halt wie Remscheid, sagte mir ein Senator neulich, dann sind wir halt Remscheid. Da spricht vielleicht auch schon so ein bisschen Enttäuschung über das im Moment noch nicht wahr zunehmende, die wahrzunehmende Begeisterung. Aber es ist, wie es ist. Und ich hatte diese Woche auch ein Gespräch so mit 30 Hamburger Unternehmern. Und wenn man da sich umhört, ist es und bleibt eine starke, einerseits eine starke Zurückhaltung, die spürbar ist. Andererseits natürlich schon der Anspruch, mit Hamburg weiterzugehen und weiter nach vorn zu gehen.
Ich bin gespannt. Was tippst du? Eigentlich müsste man jede Woche neu tippen.
Weil ja, ich weiß nicht. Wir tippen kurz bevor die Entscheidung fällt. Das ist ja noch ein bisschen hin, der 31. Mai. Haken hinter. Thema Nummer 5. Muss ich so ein bisschen, willst du gleich sagen, was ist das für eine Kombination? Ich versuche es trotzdem mal. Unser Kollege Stefan Steinlein hat vor vielen Wochen berichtet über ein Waisenhaus in Kiew, wo halt Kinder sind, deren Väter im Krieg oder vielleicht sogar deren Eltern im Krieg gestorben sind und dort betreut werden, und über einen Hamburger Polizisten, der dieses Waisenhaus unterstützt und schon oft da war. Und tatsächlich haben dann aufgrund dieses Textes sind Spenden in Höhe von 100.000 Euro, etwas mehr als 100.000 Euro zusammengekommen.
Kann man mal sehen, was also Journalismus bewirken kann. Ne?
Ja, vielen Dank nochmal, das ist wirklich toll. Und Stefan ist dann mit dem Mann, der das unterstützt, ist nach Kiew gefahren, 1900 Kilometer, hat das Waisenhaus besucht. Das wird man nachlesen können am Wochenende auf abendblatt.de. Wirklich eine sehr natürlich berührende Reportage. Und ich fand interessant, als er dann zurückkam, haben wir miteinander telefoniert und dann habe ich ihn natürlich noch einen Eindruck gefragt und dann sagte er zu mir, weißt du Lars, und dann bist du da in Kiew und siehst diese Kinder, heute sind es 90, vielleicht sind es in 2-3 Tagen 100, in 2-3 Wochen 120, die ihre Eltern verloren haben, die vielleicht gar nicht wissen, was mit ihren Vätern ist, deren Väter vielleicht noch im Krieg sind. Und dann kommst du zurück und denkst dich, was sind eigentlich die Themen, mit denen sich die Deutschen beschäftigen? Und dann sagt er, und dann ist es nur dieser Wahl, dieser Wahl, dieser Wahl, dieser Wahl. Und dann dachte ich mir, vielleicht sprechen wir auch mal kurz drüber, weil, also der Wahl, die einen nennen ihn Timmy, die anderen nennen ihn Hope. Wenn man sich das aber anguckt, wie das alles entstanden ist, dass Horst Schlemmer plötzlich sagt, dass der heißt Timmy und plötzlich nennen ihn alle Timmy. Und andere, insbesondere in Social Medien, taufen ihn Hope. Es gibt Lieder dazu. Es gibt die absurdesten Verschwörungs- und sonstigen Theorien. Und man fragt sich, bei allem Respekt vor Tierschutz und allem, warum beschäftigen wir uns so sehr mit diesem Wal und nicht mit anderen Themen gerade, obwohl es ja so viele Themen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann? Hast du da eine Erklärung?
Ich glaube, das ist eine gewisse Weltflucht. Also guck dir die Nachrichten sonst an, die wirklich relevanten Themen sind schon zum Weglaufen. Du siehst den Krieg in der Ukraine, du siehst den Krieg im Iran, du siehst internationale Politiker, die wirklich, ich sag's jetzt mal so krass, einen Dachschaden haben. Du siehst die katastrophale wirtschaftliche Lage, du siehst den Streit in Berlin, du siehst die immer größeren Defizite, du siehst die Inflation. Und dann hast du plötzlich ein ganz neues Thema und das ist ein Wal am Meer. Und das ist wirklich, glaube ich, die Flucht in völlig nebensächliche Themen. Sie haben ja jetzt immerhin, und das ist auf der einen Seite ja eine gute Nachricht, sie hat ja auf den ersten Blick ein positives Ende gefunden, ein Happy End. Aber das ist natürlich auch all das, was wir vorher immer geprägt haben, noch vor 5 Jahren, hört auf die Wissenschaft. Da war die klare Botschaft, alle Experten von Greenpeace bis hin zu Meeresbiologen haben gesagt, es kommt immer mal wieder vor, dass ein Wal strandet, dann muss man ihn sterben lassen. Und nur weil irgendwie einige quasi Instagrammer das nicht nachvollziehen können, hat sich daraus eine Bewegung entwickelt, die also plötzlich Millionen irgendwie interessiert hat. Und da kann man auch den Opportunismus eines Politikers sehen, wenn man Herrn Backhaus, den Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, hört, der am Anfang noch ganz vernünftig daher geredet hat, der hat am Ende wirklich nur noch Unsinn erzählt, in der Hoffnung, dass er damit mehr Punkte macht, um bei den jetzt anstehenden Wahlen, und zwar Wahlen mit H, in Mecklenburg-Vorpommern ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das ist, am Ende ist das Eskapismus oder spätrömische Dekadenz.
Die Rolle von Till Backhaus hat mich am meisten interessiert. Wir kommen gleich zu dem Tag des Lokaljournalismus, für den ich mit vielen Bürgermeistern gesprochen habe. Und dann feststellte so eine Bürgermeister einer Stadt wie Ahrensburg oder Elmshorn oder Pinneberg, die haben ganz schön viel zu tun. Die haben 60, 70, 80 Stunden Wochen. Und dann dachte ich mir, so ein Minister, so ein Umweltminister in Mecklenburg-Vorpommern, der hat doch ein Riesenprogramm und man sah ihn da nur in Pöhl bei diesem Wahl. Als ob es nichts anderes gäbe als diesen Wahl. Und meinst du wirklich, dass dessen Hoffnung war, ich rette jetzt diesen Wahl und das nutze uns im Wahlkampf, du hast es so nett gesagt, mit Haar dann so, dass Manuela Schwesig vielleicht doch Ministerpräsidentin bleibt?
Naja, es gab ja einen gewissen Druck der Straße und der sozialen Netzwerke. Und da machte sich ja auch so ein wissenschaftsfeindlicher Diskurs breit. Das hat ja unsere Kollegin Jenny Wood auch wunderbar aufgeschrieben. Also wo Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger, sage ich jetzt mal zugespitzt, sich gesammelt haben und gesagt haben, seht her, die kriegen das wieder nicht hin. Und ich glaube, da entsteht auch ein Druck auf Politik zu sagen, okay, wir müssen uns des Themas annehmen. Ich meine, die Bild-Zeitung hat über eine Woche nichts Besseres zu tun gehabt, als irgendwie eine Live-Kamera auf diesen Wahl zu richten. Und das machen sie natürlich nicht, weil sie selber den Wahl so spannend finden, sondern weil sie sehen, das interessiert total viele Leute.
Und NDR war auch ganz oft da. Also ich glaube, NDR hatte auch so einen Livestream. Also es waren wir übrigens auch. Also auch wir haben, glaube ich, mehr unseren Livestream.
Wir haben auch mehr berichtet, aber wir hatten jetzt keinen Livestream, der da drauf gezeigt hat, wo der Wahl gerade liegt, weil da passierte ja auch nichts. Also ich meine, Herr Backhaus hat am Ende gesagt, der Wahl hat gesungen. Also da habe ich schon gedacht, was hat der Mann genommen? Also kann ich das auch haben?
Ich glaube, du kannst es auch haben. Der Wahl hat gesungen, ja. Nun ist er weg und ehrlich gesagt, gut.
Herr Backhaus noch nicht, aber wenn er so weitermacht, hat er wahrscheinlich auch alle beste Chancen.
Was für die einen der Wahl ist, ist es für die anderen vielleicht diese, also Christina Block im Sinne von diese permanente Interesse. Diese Woche sprechen wir nicht über Christina Block, sondern im Thema Nummer 6 nochmal. Haben schon angedeutet, Tag des Lokaljournalismus, der ist am 5. Mai. Da gibt es viele Aktionen, unter anderem gibt es da eine öffentliche Redaktionskonferenz des Hamburger Abendblatts, aber ich habe, und das wird auf unserem Account hier zu hören sein, ich habe in den vergangenen Wochen mit 12 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus Städten gesprochen, die rund um Hamburg sind. Also, ich habe es schon ein paar gesagt, Ahrensburg, Elmshorn, Pinneberg, Geesthacht, Lüneburg. Hab mit denen gesprochen, wie man eigentlich Bürgermeister wird, wie hoch die Belastung ist, wie die Menschen ihm, diesen Bürgermeistern auch begegnen. Was würdest du sagen, interessiert mich, was glaubst du, was so die drei interessantesten Erkenntnisse waren, die ich hatte?
Ja, das ist eine spannende Frage, da kann ich kaum was drauf antworten, weil das wirst du mir jetzt verraten. Also das ist, glaube ich, kein Job, der mehr so ist, wie er in unseren Erinnerungen früher war. Der quasi von allen angesehene Ortsvorsteher, sondern ich glaube auch selbst auf Bürgermeisterebene hat man schon mit massiv Druck, Gegenwind und auch Hass zu rechnen.
Und das war für mich das Interessanteste. Es gab einen einzigen Fall, wo eine Bürgermeisterin wirklich gesagt hat, kann ich sagen, aus Lüneburg, dass es für sie schwierige Situationen gibt, dass sie sich bedroht fühlt, dass sie sich auch ein bisschen schützen muss. Alle anderen haben das nicht erzählt. Alle anderen haben eigentlich im Wesentlichen erzählt, dass also gerade im direkten Gespräch, im persönlichen Kontakt, die ihnen sehr viel Respekt gegenübergebracht wird. Der Bürgermeister aus Buchholz sagte, ja, ich habe ganz normal auf meiner Visitenkarte und auf meiner Homepage meine Handynummer und meine Privatadresse. Also, und das fand ich interessant. Zweitens, dass fast alle auf mich so wirkten, eigentlich alle, als sei das ein Traumjob. Als müsste man diesen Job unbedingt machen. Und zwar auch im Vergleich, das war interessant, im Vergleich zur Politik. Und das war meine dritte Erkenntnis, dass diese Bürgermeister eigentlich unisono gesagt haben, wir sind keine Politiker. Wir sehen uns auch nicht als Politiker. Wir wollen auch nicht so sein wie die Politiker auf Landesebene oder gar Bundesebene, sondern wir sind pragmatisch, wir sind wir sehen uns auch in dem Moment, wo wir gewählt sind, als überparteilich. Viele Bürgermeister sind gar nicht mehr in einer Partei, sondern werden von verschiedenen Parteien getragen. Also das hat mein Bild auf die Rolle des Bürgermeisters, auch auf die Möglichkeiten des Bürgermeisters, die natürlich total begrenzt sind, aber komplett verändert und war irre interessant. Und keine Geschichte eines Bürgermeisters ist so wie die andere. Es sind ganz unterschiedliche, mal waren die praktisch immer auf diesem politischen Weg, mal eigentlich gar nicht und sind durch Zufall da reingekommen. Also das lohnt sich, da mal reinzuhören und es lohnt sich auch zu hören, was diese Bürgermeister zum Verhältnis zu Hamburg sagen und was sie über die Art und Weise sagen, wie Hamburg die Städte im Umfeld, wie soll ich mal sagen, behandelt und bewertet. Da gibt es große Unterschiede. Interessanterweise da, also je nördlicher die Städte, desto angesehener sind sie in Hamburg. Je südlicher, desto belächelt werden sie. Vielleicht kann man das so sagen. Wobei es da auch wieder Unterschiede gibt. Also ne, zwischen Wedel und Pinneberg sind ja dann beide nördlich. Und Pinneberg ist ja so ein bisschen, das ist so das, wo, gibt kaum etwas, worüber sich die Hamburger so lustig machen wie über Pinneberg, während Wedel sozusagen als verlängertes Blankenese gilt. Also es lohnt sich und alle diese, die Bürgermeister-Doku, so heißt die, in 12 Folgen, ist auf unserer Plattform zu sehen. Also bei 040 streng vertraulich, Hamburg streng vertraulich, werden die einzelnen Folgen zu hören sein.
War auch einer dabei, den du gerne nach Hamburg holen würdest, als potenzieller Bürgermeister von morgen?
Ich glaube, es passt nicht, weil der Hamburger Bürgermeister ja auch Ministerpräsident ist und das sind alles keine, die wollen das nicht sein. Die wollen wirklich nah an den Leuten da sein, die haben auch wirklich Spaß daran, sich in direkten Kontakt zu begeben und die haben über dieses Übergeordnete, da hat keiner so richtig Interesse dran.
Ja, spannendes Projekt.
Matthias, es war wieder spannend, mit dir zu reden. Wochenende Fußball, reden wir nicht drüber. Hoffen wir das Beste für alle Beteiligten und sprechen uns nächste Woche wieder. Bist du schon wieder im Urlaub?
Nein, nächste Woche bin ich noch da. Übernächste Woche brauchst du einen neuen Sparringspartner, aber das wirst du schaffen.
Da werde ich mir einen suchen. Wir wünschen allen einen schönen Feiertag, ein schönes, mehr oder weniger verlängertes Wochenende und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.